Willkommen zum BRIP-Podcast. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um einen Nobelpreisträger, der Google verlässt, um KI und Biologie zusammenzubringen. Die NASA setzt für eine Mars-Mission auf eine Rakete, die noch nie geflogen ist. Norwegen verbannt praktisch KI aus der Grundschule. Und dann reden wir noch über ein Windows-Update, das den Papierkorb lahmlegt, einen Schiffstunnel durch norwegischen Fels und die Frage, ob größere Sprachmodelle öfter halluzinieren.
John Jumper, der bei Google DeepMind das Proteinfaltungsmodell AlphaFold leitete, verlässt das Unternehmen nach fast 9 Jahren und wechselt zu Anthropic.
Moment, das ist derselbe John Jumper, der 2024 den Chemie-Nobelpreis für AlphaFold bekam.
Genau der. Er schreibt auf X, es sei eine der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens gewesen, aber er wolle bei Anthropic die Verbindung von KI und Biologie beschleunigen. 9 Jahre sind eine lange Zeit und AlphaFold war ein echter Durchbruch für die Strukturbiologie.
Und Anthropic baut dafür ein neues Team auf, das Grundlagenmodelle mit nassem Labor kombinieren soll. Jumper nennt das Building where bits meets atoms, was für ein Softwareunternehmen ein ziemlich physischer Schritt ist.
Während DeepMind einen zentralen Biologen verliert, sehen wir bei Amazon fast zeitgleich eine überraschende Kehrtwende. Der geplante Spielfilm über Sam Altman wurde fallen gelassen. Offiziell heißt es, das Projekt sei eingestellt, aber der Zeitpunkt fällt direkt in die Woche, in der Amazon eine massive Partnerschaft mit OpenAI bekannt gab.
Also ein Film über den OpenAI-Chef, produziert von Amazon, kurz bevor Amazon selbst OpenAI-Infrastruktur anbietet, das riecht nach Interessenkonflikt. Die Drehbücher basieren wohl auf einem New Yorker-Profil von 2023, aber jetzt ist das Ganze offenbar politisch zu heikel.
Die Konsequenz? Zwei unterschiedliche KI-Landschaftsbewegungen, die aber denselben Trend zeigen. Talente wie Jumper konsolidieren sich thematisch bei Firmen, die Biologie als nächste große KI-Grenze sehen. Und Unterhaltungsprojekte über KI-Persönlichkeiten scheitern, sobald Geschäftsinteressen mit denselben Akteuren wichtiger werden als die Erzählung über sie.
Jumper bekommt bei Anthropic die Chance, direkt an der Schnittstelle von Code und Laborpipette zu forschen, statt bei Google im bestehenden Rahmen zu bleiben. Für Amazon ist die Altmann-Verfilmung ein kleiner Kollateralschaden einer viel größeren Cloud-Strategie. Beides zeigt, in den Machtzentren der KI geht es gerade weniger um Image als um Infrastruktur und neue Forschungsfelder.
Hast du gesehen, dass die NASA einen wirklich ungewöhnlichen Schritt für eine Mars-Mission gegangen ist?
Nein, erzähl. Aber sag jetzt bitte nicht, da war wieder Elon Musk involviert.
Und Schackel, nein, diesmal nicht. Die haben Relativity Space ausgewählt und diese Firma gehört Eric Schmidt.
Warte, der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, der ist jetzt also im Raketengeschäft. Was genau hat die NASA denn dort beauftragt?
Konkret geht es um den Start eines Marslanders und eines Satelliten. Die Mission soll Ende 2029 starten und trägt den Namen Mission Possible. Jetzt kommt das Spannende. Sie wollen dafür die Trägerrakete Terran R benutzen, die es offiziell noch gar nicht gibt.
Das ist schon ein erhebliches Risiko. Eine Firma mit einer Rakete zu beauftragen, die noch nie geflogen ist, vor allem für eine so komplexe planetare Mission. Was steckt denn als Begründung dahinter?
Ein großer Punkt ist das Geld. Relativity Space hat den Auftrag zu einem Festpreis von 87 Millionen Dollar bekommen. Das ist für eine Mars-Mission fast schon ein Schnäppchen, wenn man es mit traditionellen NASA-Programmen vergleicht.
Das klingt nach einem drastischen Strategiewechsel bei der NASA. Normalerweise kosten solche Missionen oft Milliarden. Die setzen hier also ganz bewusst auf eine neue, günstigere und riskantere kommerzielle Methode.
Richtig, du kannst dir vorstellen, was das für Boeing oder Lockheed Martin bedeutet. Die NASA schafft hier einen neuen Konkurrenten und zwingt damit die gesamte Branche, über ihre Kostenstrukturen nachzudenken.
Ja, und das hat eine sehr konkrete Konsequenz. Wenn dieser Flug mit der Terran R scheitert, ist das ein großer Imageschaden für die NASA. Wenn es aber klappt, ist der Beweis erbracht, dass man auch mit deutlich weniger Steuergeld Planetenforschung betreiben kann. Das wäre eine komplette Umwälzung der Zulieferkette.
Norwegen hat gerade eine Entscheidung getroffen, die ziemlich knallhart ist. In Grundschulen soll künstliche Intelligenz praktisch nicht mehr eingesetzt werden.
Ja, das Bildungsministerium spricht offiziell von einem System, das fast einem Verbot gleichkommt. Fast einem Verbot, das ist schon eine Ansage. Es geht um die Klassen 1 bis 7, also um Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.
Und der Auslöser dafür war eine ganz konkrete Warnung der norwegischen Datenschutzbehörde. Die hat nämlich untersucht, wie Google Workspace for Education an Schulen genutzt wird und kam zu dem Schluss, das ist eine Hochrisikotechnologie für Kinder.
Genau, und damit meinen sie nicht nur theoretische Risiken. Die Behörde hat festgestellt, dass die Art, wie die KI-Systeme Daten verarbeiten, also zum Beispiel personalisierte Lernpfade erstellen oder mit Schülern chatten, zu viel von den Kindern preisgibt. Die Folge: Eine nationale Schulbehörde hat jetzt die Empfehlung ausgesprochen, ab der 8. Klasse erst eine begrenzte und regulierte Nutzung zu erlauben.
Das wirft natürlich die Frage auf, verlieren wir Fähigkeiten, wenn wir solche Entscheidungen überhaupt erst diskutieren müssen? Dazu passt eine andere Untersuchung, die gerade auf dem Tisch liegt. Die zeigt nämlich, dass die Sorge nicht aus der Luft gegriffen ist.
Richtig, das ist die Studie, die im Journal Ergo veröffentlicht wurde. Die Forscher haben fast 700 Leuten eine klassische Aufgabe gestellt. Sie sollten eine Reiseroute mit möglichst wenigen Zwischenstopps planen. Das Salesman-Problem. Und das Ergebnis war eindeutig: Die Gruppe, die dafür eine KI nutzen durfte, schnitt deutlich schlechter ab. Die Lösung war im Schnitt über 11% länger als die der Gruppe, die ohne KI auskommen musste.
11% längere Wege, das klingt nicht nach viel, aber es zeigt einen handfesten Effekt. Die Teilnehmer haben den Ergebnissen der KI blind vertraut und ihr eigenes Urteilsvermögen ausgeschaltet. Sie haben quasi verlernt, die Aufgabe selbst zu lösen und gleichzeitig nicht gemerkt, dass die KI mittelmäßige Arbeit abliefert.
Und das bringt uns zurück nach Norwegen. Die norwegische Behörde hat genau diesen Effekt als eine der Hauptgefahren benannt, speziell beim generative AI-Chat. Wenn Grundschulkinder jede Frage von einer KI beantworten lassen, bevor sie selbst gelernt haben, kritisch zu denken, dann besteht die reale Gefahr, dass diese wichtige kognitive Fähigkeit sich nie richtig ausbildet. Die Sorge ist also nicht nur Datenschutz, sondern wirklich die geistige Entwicklung.
Die Uni der Bundeswehr in München hat ein beeindruckendes Bild ausgewertet, das vom Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1 stammt.
Sentinel-1 ist ja ein Radarsatellit, der normalerweise winzige Bodenbewegungen misst. Die Forscher haben sich jetzt aber das Funkfrequenzspektrum angeschaut, das der Satellit beim Überflug aufzeichnet.
Genau, und zwar haben sie die Region um die kritische Hafen- und Ölstadt-Aden im Jemen untersucht. Was sie da im Radarbild sehen, ist eine massive systematische Störung von GPS-Signalen.
Von GPS-Spoofing und Jamming, um genau zu sein. Die Analyse zeigt, dass die Störsignale offenbar von einem festen Punkt etwa 15 Kilometer östlich des Hafens ausgehen und ein Gebiet von der Größe mehrerer Fußballfelder überdecken.
Das Besondere an der Sentinel-1-Methode ist, dass sie diese Störungen über große Flächen sichtbar machen kann, ohne dass man einen Empfänger vor Ort braucht. So ein flächendeckender Blick auf GPS-Manipulationen aus dem All war vorher so nicht möglich.
Und die konkrete Konsequenz? Im stark frequentierten Schifffahrtskorridor vor Aden kann das für die Navigation auf See brandgefährlich werden, weil Schiffe sich plötzlich falsch verorten. Die Technik selbst ist nicht neu, aber die Detektion aus dem Orbit liefert jetzt ein völlig neues Lagebild.
Also, hast du mitbekommen, dass das aktuelle Windows 11-Update bei einigen Leuten gerade den Papierkorb zerlegt?
Zerlegt im Sinne von lässt sich nicht mehr öffnen oder richtig kaputt?
Beides möglich. Nutzer berichten, dass der Papierkorb nach dem Patch entweder gar nicht mehr reagiert oder beim Öffnen sofort abstürzt. Und das Gleiche passiert wohl auch manchmal mit OneDrive-Ordnern.
Dann reden wir hier nicht nur über Kosmetik, sondern darüber, dass Dateien kurzzeitig unerreichbar werden.
Genau. Die wirklich fiese Konsequenz. Bei einigen fliegt der Explorer mit und reißt die Taskleiste gleich mit runter. Das ganze System wird minutenlang instabil, ohne dass man eine klare Fehlermeldung kriegt.
Das hieße, ein unschuldig wirkendes Monatsupdate macht den Desktop vorübergehend arbeitsunfähig. Gibt es schon einen Workaround?
Bisher nur manuelles Lehren über die Eingabeaufforderung oder Abwarten, bis Microsoft es repariert. Norwegen hat offiziell das erste große Schiffstunnelprojekt der Welt bewilligt, den Stadtschiffstunnel.
Das klingt nach einem massiven Eingriff in die Landschaft. Was genau wird da gebaut und warum?
Die Küste bei der Halbinsel Stad ist eine der gefährlichsten Schifffahrtsrouten des Landes. Der Tunnel soll 1,7 Kilometer lang, 37 Meter hoch und 26,5 Meter breit werden.
Also nicht nur ein Kanal, sondern wirklich ein Tunnel durch den Fels, den große Fracht- und Kreuzfahrtschiffe durchfahren können. Der eine wichtige Punkt dahinter: Die See ist dort oft so rau, dass Schiffe tagelang warten müssen.
Genau. Die Konsequenz ist handfest, das Parlament hat grünes Licht gegeben, die Finanzierung steht und die Bauarbeiten sollen bald beginnen. Eine durchgehende sichere Passage, die die Transportzeit verkürzt und das Unfallrisiko in diesem Abschnitt drastisch senkt.
Es ist tatsächlich das erste Projekt dieser Größenordnung weltweit. Bisher gab es nur schmalere Tunnel für kleinere Boote. Ich frage mich, wie sich das auf die Fischerei und den lokalen Tourismus auswirkt. sobald der Verkehr verlässlicher wird.
Hyundai hat Boston Dynamics jetzt komplett übernommen und die restlichen Anteile von SoftBank aufgekauft. Damit ist der Robotikspezialist zu 100% eine Hyundai-Tochter.
Das schließt ein Kapitel, das viele für eine Fehlentscheidung hielten. SoftBank hatte Boston Dynamics 2017 von Google gekauft und dann relativ schnell wieder verkauft, weil das Unternehmen zwar beeindruckende Roboter wie Atlas und Spot baut, aber kaum nennenswerte Umsätze gemacht hat.
Für Hyundai ist es dagegen ein langfristiger strategischer Hebel. Sie zahlen jetzt rund 880 Millionen Dollar und wollen das Know-how nutzen, um Fabriken zu automatisieren und auf Dauer auch in den Markt für Logistik- und Haushaltsroboter einzusteigen.
Konkret heißt das, SoftBank ist raus aus einem Geschäft, auf das sie nie eine schlüssige Antwort hatten, und Hyundai setzt massiv auf Robotik als zweites Standbein neben dem Autobau. Ob sich das rechnet, entscheidet sich erst in ein paar Jahren.
Bobby Prince, der Mann, der die Soundtracks zu Wolfenstein 3D, Doom und Duke Nukem 3D komponiert hat, ist gestorben. Die Nachricht macht gerade in der Entwickler-Community die Runde und viele erinnern sich an diese völlig eigenwilligen MIDI-Klänge.
Was seine Arbeit so besonders macht: Prince saß damals nicht mit einem Orchester, sondern mit einem winzigen Gerätepark und völlig limitierten Soundkarten da. Er hat diese technische Enge in den 90er Jahren genutzt, um mit einfachen FM-Synthesizer-Klängen eine düstere, fast klaustrophobische Atmosphäre zu bauen, die ohne die heute üblichen Studio-Tricks auskam.
Die direkte Folge hört man noch heute. Gerade seine Doom-Riffs sind von einem unheimlichen Metal-Einschlag und wurden zu einem festen Teil des Spielekanons. Sie prägen bis in aktuelle Retro-Shooter und Metal-Cover-Projekte hinein, wie man in den Kommentaren sieht. Ein Erbe, das deutlich über bloße Nostalgie hinausgeht. Hast du die Meldung gesehen, dass ein KI-Ingenieur behauptet, Linear A entziffert zu haben? Das ist schon ein steiler Satz. Schließlich scheitern Linguisten an dieser minoischen Schrift seit über 100 Jahren.
Ja, es stammt von einem Hacker-News-Beitrag. Der Nutzer nennt sich nur Kosturdistan, also keine etablierte Forschungsgruppe, sondern eine Einzelperson. Entscheidend ist wohl, dass er Large Language Models auf die begrenzten Textkorpora losgelassen hat und meint, grammatische Muster isoliert zu haben, die auf eine semitische Sprachstruktur hindeuten.
Genau, und damit wäre die bislang unklare Sprachfamilie plötzlich eingeordnet. Die konkrete Konsequenz: falls die Analyse von dritter Seite bestätigt wird, könnten wir erstmals Verwaltungstafeln aus Kreta sinngemäß lesen, was unser Bild der minoischen Wirtschaft massiv verändern würde.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, der Post wird zwar in der Entwickler-Community heiß diskutiert, aber eine Peer-Review oder ein geteiltes Preprint gibt es offenbar noch nicht. Das bleibt also eine spannende, aber unbestätigte These.
Bei den AOR-Angriffen, über die LWN berichtet, ging es nicht um ein nebulöses Sicherheitsloch, sondern um eine sehr konkrete Schwachstelle in Paketsuchfunktionen.
Genau. Der Angreifer hat Schadcode in die Suchergebnisse eingeschleust, bevor die Benutzer die PKB-Guild-Dateien überhaupt öffneten. Das Problem lag im AOR-Webinterface, nicht im AOR-Helper selbst.
Der entscheidende Punkt ist, die manipulierte Software zeigte eine gefälschte, saubere Quellcode-Prüfsumme an. Ein prüfender Nutzer wurde also in falscher Sicherheit gewogen.
Und die direkte Konsequenz war, dass der Schadcode im Build-Prozess ausgeführt wurde, sobald jemand das Paket kompilierte. Kein theoretischer Angriff, sondern ein praktischer Execution Path.
Hast du mitbekommen, dass Google Workspace wohl bald Firefox-Nutzern den Zugang verwehren will?
Ja, in der HN-Community wird gerade eine Warnung diskutiert, dass Workspace künftig blockieren könnte. Aber angedroht ist vielleicht zu scharf. Es gibt offenbar keine offizielle Ankündigung, nur einen Hinweis in einem Dienst, dass Firefox bald nicht mehr unterstützt wird.
Das würde bedeuten, dass Leute mit Firefox dann Docs oder Drive nicht mehr ohne Umwege aufrufen können. Konkret hieße das für viele Teams: entweder sie wechseln den Browser oder laufen gegen Login-Probleme.
Genau, und das wäre ein Präzedenzfall, weil Workspace so tief im Alltag steckt. Browserwechsel klingt banal, aber in regulierten Umgebungen ist das schnell ein größeres IT-Problem.
Heute Vormittag gibt es einen ziemlich deutlichen Hinweis, dass größere Modelle bei KI-Sprachmodellen aktuell nicht unbedingt der bessere Weg sind. BreezeFeed verweist auf einen Test, bei dem das riesige Modell dreimal mehr halluziniert als das MIT-lizenzierte kleinere Modell.
Ja, und das passt zu einem parallelen Blog-Eintrag, der schlicht sagt: LLMs sind jetzt kompliziert. Er warnt davor, dass steigende Modellgrößen und überladene Toolchains die Fehleranfälligkeit erhöhen, statt sie zu reduzieren.
Genau, der konkrete Schaden hier ist also nicht langsamer, sondern falsch. Wenn ein Kundensupportboot mit einem Riesenmodell dreimal so oft freie Erfindungen ausgibt, macht das die ganze Automatisierung kaputt.
Was die Sache spannend macht, die Alternative GLM-5.2 ist unter MIT-Lizenz nutzbar. Für Teams, die den Zirkus mit großen Modellen satt haben, wäre das ein direkter Umstieg ohne Lizenzkostenfalle.
Das war eine dichte Runde heute, Felix. Von John Jumpers Wechsel zu Anthropic, über Norwegens KI-Verbot an Grundschulen, die GPS-Störungen vor Arten per Satellitenbild, bis hin zu der Frage, ob größere Sprachmodelle wirklich bessere Ergebnisse liefern.
Und vergiss nicht den Stadtschiffstunnel, der wirklich gebaut wird, oder die ungewisse Zukunft von Firefox-Nutzern bei Google Workspace. Danke fürs Zuhören bei der heutigen Ausgabe vom Bree Podcast. Wir sind bald wieder da mit den Geschichten, die heute wirklich zählen. Bis dann!